Seit einer knappen Woche sind 4 Menschen auf einer ganz besonderen Mission im Weltall unterwegs. Der Mond wird umrundet, Jahrzehnte nach der berühmten Apollo-Mondlandung vor vielen, vielen Jahren. Ich spreche jetzt darüber, über die aktuelle Mondumrundung mit Detlef Höhner von unserem Raumfahrtjournal. Hallo Detlef.
Hallo Marie.
Das mit der Mondlandung, das ist ja nun schon bald viele Jahre her, bald 60 Jahre. Du warst damals schon am Leben. Du warst ein Kind, im Gegensatz zu mir. Mal ganz kurz zurück, wie erinnerst du dich daran und hat das auch ein bisschen deine Leidenschaft für die Raumfahrt geweckt?
Die war vorher schon geweckt, weil ich noch älter bin. Ich habe ja den Sputnik-Start 1957, also da ging ich gerade in die Schule, erste oder zweite Klasse, glaube ich wohl. Das war schon sensationell und dann der erste Mensch, da kommen wir vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen. Ja, und dann überhaupt die ersten Schritte, das war ja ein langer Weg. Wenn ich an die Amerikaner denke, die haben mit Mercury angefangen, das waren die ersten 4 Bemannten im Erdorbit, muss man dazu sagen. Die haben immer eine merkwürdige eigene Zeitrechnung, weil die auch 2 ballistische Flüge immer als bemannte Raumflüge mit einordnen. Hat ein bisschen was mit dem Kalten Krieg zu tun gehabt. Aber wie gesagt, die 4 bemannten Mercury-Flüge, dann kamen die Gemini-Flüge, das waren 2 Menschen an Bord. Und dort hat man trainiert, dieses, was alles für den Mondflug notwendig ist, nämlich die Rendezvous-Manöver vor allen Dingen, das Ankoppeln. Und ganz interessant, der erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong, der hat mächtig Glück gehabt 2-mal. Einmal beim Test eines, wir haben das glaube ich wohl Bettgestell oder so ähnlich genannt, das war eine kleine simulierte Raumfähre, die mittels Düsentriebwerken fliegen konnte. Und da gab es ein technisches Problem, dann hat er sich mit dem Katapult retten können. War sehr beeindruckend, dass halt das Film nicht festgehalten worden. Und das 2. Mal war es ein Flug mit Gemini 8. Denn ich weiß noch, ich bin ins Bett gegangen und habe mich gefreut auf den Tag darauf, wo die Ankopplung in der Nacht stattfinden sollte. Fernsehen war damals noch nicht, jedenfalls nicht bei den Amerikanern aus dem Orbit. Das kam erst viel später. Und das konnte man also nicht sehen. Ich bin ins Bett gegangen und mit einmal höre ich früh, als ich aufstehe, dass die schon wieder unten sind, weil es bei der Kopplung ein Problem mit der Oberstufe gegeben hatte. Die in dem Moment, wo die gekoppelt hatten, drehte sich das ganze Objekt um seine eigene Achse, das Gemini-Raumschiff und die Agena-Oberstufe. Und es wurde immer, immer schneller. Also das war wie Brummkreisel am Ende. Und im letzten Moment konnten sie die Stufe trennen und mussten eine Notlandung ausführen. Die hatten geglaubt, es liegt an der Oberstufe. Die war aber in Ordnung. Die wurde dann später sogar nochmal angeflogen bei einer anderen Mission. Es war eine Steuerdüse vom Gemini-Raumschiff. Das war Gemini 8. Und die ließ sich nicht mehr schließen. Die feuerte ununterbrochen. Mhm. Und deshalb gab es diesen Drehimpuls. Und dann haben sie die Bremstriebwerke gezündet und konnten mit dem letzten Treibstoff, den sie hatten, dann erfolgreich im Ozean niedergehen. Also das war eine sehr knappe Geschichte.
Technisch offensichtlich sehr, also was heißt offensichtlich, natürlich sehr komplex und gar nicht. Ich würde ja denken, wenn so eine Mission, irgend sowas geplant wird, dass man das so krass plant, dass eigentlich gar nichts schiefgehen kann. Aber wahrscheinlich gehört es dazu, dass irgendwas nicht so ist, wie man denkt, oder?
Es gab mal, ob das jetzt ein Wissenschaftler war, jedenfalls, ich nenne es mal, heute sind das immer Experten, ein Experte, der gesagt hat, wenn wir für jedes Bauteil, was eingebaut wird oder verbaut wird bei so einer Mission, dann und setzen einfach den Wert von 99,99% an Sicherheit an für dieses Bauteil, ist bei der Menge der Bauteile ist unmöglich, dass sowas überhaupt funktioniert.
Ja.
Das macht das eigentlich schon plastisch. Und es gibt hier immer Probleme. Hier gab es ja auch reichlich Probleme im Vorfeld. Der Start wurde mehrmals verschoben. Und ja, auch jetzt während des Fluges gab es ein paar kleine Details, Funkunterbrechungen, beziehungsweise auch, was sehr unangenehm ist, mit der Toilette. Mit der Toilette hat man es immer merkwürdigerweise schon seit Jahrzehnten. Da gibt es immer wieder Probleme damit.
Ich habe gelesen, dass damals gab es gar keine Toilette und die sind mit Beuteln gefahren.
Mit Pampers. ja, mit Pampers.
Aber jetzt, also das hat ja auch wahrscheinlich einige Zeit gedauert. Also jetzt sind sie 10 Tage unterwegs. Na gut, dann wechseln sie halt die Windeln zwischendurch.
Ja, die haben sie jetzt nicht unbedingt ein. Ich gehe mal davon aus, also während des Starts werden die grundsätzlich angezogen, weil die Position kann ja jeder mal ausprobieren, wie lange er das aushält auf dem Rücken. 2-3 Stunden liegen mit angewinkelten Beinen, dann gibt es nach unten in einen Druck. Ich glaube, osmotischen Druck nennt man das Ganze. Und dann muss man dann mal Pipi machen.
Das stimmt, das ist wahrscheinlich ganz anders als im, also ja, ja, ich versuche es mir gerade vorzustellen. genau, die Sache mit der Toilette. Was ich mich noch gefragt habe, damals, als es quasi hieß, zum ersten Mal zum Mond, dann das erste Mal den Mond betreten, das ist ja wirklich richtig krass so als Bedeutung für die Raumfahrt, für was Menschen so können und so. Wie ist das heute? Ist das immer noch genauso beeindruckend und bedeutsam? Oder also warum ist der Mond so ein wichtiger Ort? Oder ja,
Faszination? Ich würde mal unterscheiden. Damals war es der Kalte Krieg. Mhm. Ja, und ich weiß, dass Kennedy war damals Präsident gewesen und die Führungsmitglieder der Regierung saßen zusammen mit den Technikern, Werner von Braun und Co., und haben überlegt, mit was können wir die Russen schlagen? Mhm. Das waren nicht die Sowjets, das waren die Russen. So. Und die hatten damals ja fast ständig Erstleistungen fertiggebracht. Und da war auch in der Überlegung, naja, wir könnten eine bemannte Raumstation bauen, aber das können die auch in einem bestimmten Zeitraum, damit schlagen wir sie nicht. Und da lag es dann auf der Hand, dass man gesagt hat, wir gehen zum Mond und da müssen wir uns ein ganz bestimmtes Ziel setzen, nämlich noch vor 1970. Und weil das schaffen die nicht in der Zeit. Was man damals nicht wusste, die Sowjetunion hatte erst ziemlich spät angefangen, Pläne zu schmieden, um zum Mond zu gehen. Mhm. Die hatten zwar auch eine große Rakete in der Entwicklung, aber die wollten eigentlich gar nicht zum Mond, die wollten schon ein bisschen weitergehen. Okay. Und das unterlag ja alles der Geheimhaltung. Und wie gesagt, die Amerikaner haben dann eben die Mission ausgesucht, Saturn V, also diese Trägerrakete, und das Apollo-Programm ins Leben gerufen. Und das ist dann auch geklappt oder hat geklappt mit der Landung 1969. Und was dabei ein bisschen bitter ist, man hat ja noch weitere 5 Flüge dann durchgeführt, bis Apollo 17. 17 war dann die letzte Mission und 13 war der Ausfall. Das war die Havarie, wo es den berühmten Spielfilm mit Tom Hanks gegeben hat. Und ja, im Prinzip lagen noch 3 Trägerraketen fertig da. Auch die Raumschiffe waren vorhanden. Man hätte also bis Apollo 20 zumindest das Projekt weiterführen können. Aber der Vietnamkrieg existierte, Kennedy war mittlerweile tot. Und dann waren die Mittel nicht mehr gegeben. Und man hat das Programm abgebrochen, sodass also eine Saturn V dann für eine Raumstation eingesetzt worden ist. Das war die Skylab-Mission. Und die 2 anderen fertigen Raketen gingen dann in das Museum. Eine liegt in Kennedy Space Center. Ich weiß gar nicht, wo die zweite ist. Marshall Space Flight Center, glaube ich wohl. Ja, dort. Damit war das erledigt. Die Wissenschaft kam eigentlich viel zu kurz. Man hat ja sogar dann eins gemacht, weil die Flüge 18, 19 und 20 gestrichen worden sind, dass man bei Apollo 17, den letzten Flug, einen Astronauten ausgewechselt hat und hat wenigstens einen Wissenschaftler dafür eingesetzt, dass ein Wissenschaftler auch mit zum Mond fliegt. Das war Harrison Schmitt. Und der hat dann, wie man das so schön dann immer das medienwirksam macht, den Stein der Weisen gefunden. War nämlich eine Stelle, wo das Mondgestein rötlich gefärbt war. Und dann gab es natürlich die Überlegung, ja, wenn das rot ist, Eisenoxid, da müssen hier Prozesse stattgefunden haben, vielleicht sogar Wasser und so. Und ja, aber leider wurde das Ganze dann gecancelt. Es gab natürlich Probleme, also wenn ich die Publikation von damals anschaue, war geplant, 1981 sollten Menschen auf dem Mars landen. Auf dem Mond sollte eine Mondstation mit 50 Besatzungsmitgliedern existieren.
So weit war das schon geplant.
So waren die Überlegungen, die Ideen. Und davon ist nichts übrig geblieben. Mhm. Wir haben unsere schöne Raumstation dort oben, wo zurzeit 7 Menschen an Bord sind. Die Chinesen haben ihre Raumstation. Ja, und jetzt fangen wir wieder an. Und warum? Das Ding liegt nun mal direkt vor unserer Haustür, ist alles so relativ leicht zu erreichen. Relativ, muss man dazu sagen. Man sieht ja, wie viele Schwierigkeiten es macht. Und es ist eben auch verdammt teuer, die ganze Geschichte. Und man möchte gerne dort bemannt wieder zurückkehren, indem man also eine Mondstation errichtet, wo also Menschen dort leben und arbeiten können. Und ja, ich hoffe, dass das nun für zumindest eine lange Zeit der Fall sein wird, dass diese Präsenz auf dem Mond mit Menschen umgesetzt wird. Ja, was sind die Gründe? Erstmal Forschungsstation. Es ist ja immer wieder die Frage, wo kommt der Mond her? Es gibt da verschiedene Theorien. Die geläufigste ist ja, dass ein kosmisches Objekt, also Kleinplanetengröße, auf die Erde eingeschlagen ist. Das ist ziemlich fundiert, das Ganze. Und damit das Objekt zerstört wurde, aber auch Teile der Erde rausgeschleudert worden sind und sich dieses Material neu gebildet hat. Mhm. Und was rausgeschleudert worden ist, ist dann das Ergebnis, was wir heute als Mond sehen. Was ich dann, er war ja auch viel näher dran und ist dann Stück für Stück dann rausgewandert. Ja, das ist unser Erdmond. Deshalb wird man auch von der Geologie her Teile von unserer Erde dort wiederfinden. Und wir haben hier eine gebundene Rotation. Er zeigt immer nur die eine Seite zu uns. Die unterscheiden sich ganz erheblich. Wenn man die Rückseite sieht, das ist ein Krater mehr. Und die Vorderseite hat ja diese riesigen, man nennt das hier Mare, Meere, weil das Lava, riesige Lavabecken sind, die geflutet worden sind durch Einschläge und ja, und geben unserem Mond dieses Mondsgesicht, wie das der Volksmund hinein interpretiert oder mitunter auch andere sehen einen Hasen drin.
Ach was.
Ja, ja. Okay. Es kommt auf die Kultur drauf an.
Wir sprechen gleich noch weiter über das, was Sie da jetzt eigentlich gerade machen, wo Sie sind, wie es bisher gelaufen ist, machen aber zwischendurch eine kurze Pause zum Atmen für uns und die Hörerinnen. Wir reden über den Mond, über die Mondumrundung und über das, warum sie es eigentlich tun. Bei mir im Studio ist immer noch Detlef aus unserer Raumfahrtredaktion. Du hast gerade eben schon erzählt, was der Mond eigentlich ist, dass er eigentlich ein Teil der Erde ist. Ich dachte so, oh, wusste ich gar nicht, schon mal wieder was dazugelernt. Und dass die Seiten, also die Rück- und Vorderseite, sehr unterschiedlich sind. Und das habe ich jetzt dieser Tage auch viel gelesen. Diese Umrundung ist vor allem interessant, wenn die dann quasi auf der dunklen Seite hintenrum um den Mond fliegen, was sie ja heute Nacht getan haben. Warum ist das so interessant und was ist da, also was, ja.
Ja, man möchte ja grundsätzlich immer das Unbekannte entdecken. Nun ist die Rückseite ja nicht gar so unbekannt. 1959 ist jetzt zum ersten Mal die Raumsonde der Sowjetunion Luna 3, wir nannten das damals Lunik 3 in den Medien, die hat die Rückseite zum ersten Mal fotografiert. Da muss man allerdings dazu sagen, dass das Auflösungsvermögen der damaligen Zeit sehr bescheiden war. Also man sah aber, dass es ein komplett anderer Sachverhalt ist, was die Rückseite angeht. Man konnte zwar ein paar große Krater, die auch mit Lava gefüllt waren, oder erkalterte natürlich, feststellen. Die wurden dann auch benannt. Und ja, dann gab es natürlich die Frage, warum ist das so? Warum sieht das so unterschiedlich aus? Aber das ist ja nur ein Punkt, warum wir dorthin wollen. Es gibt ja zum Beispiel, wir haben ja den sogenannten Elektrosmog, dass also Funkwellen, die wir aussenden, auch störend sind. Auf der Rückseite ist tatsächlich Totenstille, weil das eine Abschirmung darstellt. Und da reichen auch unsere Radarsignale oder unsere kosmischen Verbindungen nicht hin. Es sei denn, wie es die Chinesen gemacht haben, die haben von der Mondrückseite zum ersten Mal Material zur Erde zu holen, die haben eine unbemannte Mission gestartet. Und um das überprüfen und steuern zu können, hat man einen Relais-Satelliten gestartet, der ist dann etwas seitlich verschoben am Mond und konnte dann die Funkverbindung mit der Station auf dem Mond und der Erde aufrechterhalten. Wenn man das baut, dann hat man natürlich eine Funkverbindung. Aber im Großen und Ganzen ist der Mond abgeschirmt und man kann dann das Universum in bestimmten Frequenzbereichen noch besser erkunden. Und da gibt es natürlich auch schon Pläne, dass man astronomische Einrichtungen dort installiert.
Du hast gerade gesagt, unbemannt ist da schon mehr passiert. Warum sind denn jetzt eigentlich diese Menschen da an Bord?
Das wird sogar strittig, ja, wie soll ich sagen, diskutiert. Theoretisch brauchte man das sicherlich nicht, weil es ist nämlich ein Testflug. Und das Raumschiff soll getestet werden auf die ganzen technischen Parameter. Man hat hier schon ein paar Erfahrungen gesammelt, wo es Probleme gegeben hat. Das wird dann ausgeschaltet, damit man dann später zu einer Art Routine, in Anführungszeichen, Routine gibt es in der Raumfahrt zwar nicht, aber dass man also das Ding besser beherrscht. Und deshalb dieser Flug. Und man wollte eben auch der Sache einen Anstoß geben. Jetzt sind wir diesen Schritt gegangen und die Politik soll nicht wieder einknicken und soll sagen, ne, das war's, mehr brauchen wir jetzt nicht, sondern damit werden die nächsten Missionen vorbereitet. Okay. Und der Hintergrund ist, in den USA, seitdem dieser wahnsinnig tolle Präsident am Ruder ist, weiß man nicht, was in 24 Stunden wieder ist. So. Und da hat es also in der Raumfahrtbranche riesige Umstrukturierungen gegeben. Da wurden ein Haufen Mitarbeiter entlassen. Da drohte man sogar, ganze Raumfahrtzentren zu schließen. Gerade im Wissenschaftsbereich, weil man weniger Geld zur Verfügung stellen wollte. Jetzt hat sich das relativiert. Die Mittel werden bereitgestellt, aber man setzt andere Prämissen. Und eine dieser Prämissen ist eben der Mondflug. Und ja, da könnte man jetzt fragen, wie soll es weitergehen? Nächstes Jahr soll ebenfalls eine bemannte Mission stattfinden mit dieser Artemis-Trägerrakete und dem Orion-Raumschiff. Wo aber es nicht zum Mond gehen soll, sondern in eine Erdumlaufbahn. Und dort sollen die zwei Mondfähren getestet werden, die in der Entwicklung sind. Und im Moment sieht man nur schöne Zeichnungen und so weiter, aber nichts Konkretes. Und das sind einmal die von SpaceX, ein Riesending, was da in der Entwicklung ist, und das andere ist von dem anderen Anbieter Amazon, Bezos. Die entwickeln auch einen Mondlander, ja, und dann wird getestet in der Umlaufbahn, sofern sie fertig wären, was ich bezweifle. Ich nehme an, das wird dann eher, jetzt haben wir 87, das wird eher 88, vermute ich mal. Oder die halten sich ja sehr bedeckt, lassen sich nicht so richtig in die Karten gucken, aber die NASA-Chefs werden ja wohl wissen, wie weit die sind. Gehe ich jedenfalls davon aus. Und wenn das gut funktioniert, dann soll die Mondlandung, die man immer noch für 2028 angesetzt hat, und da sollen vier Menschen landen, auch wieder eine Frau. Das ist ja das erste Mal, dass eine Frau mit in diese Weiten getragen worden ist. Bisher war das immer nur an der Erdumlaufbahn, auf der Raumstation. Und hier ist die erste Frau, die Frau Koch, die ja die Erdumlaufbahn verlassen hat und zum Mond fliegt. Und wir haben auch den ersten Schwarzen. Und der, das war ja auch in der amerikanischen Raumfahrt ein sehr langer Weg, ehe schwarze Staatsbürger in den Raum fliegen konnten. Man glaubt es gar nicht. Auch in den ersten Jahren war der Rassismus auch in diesen Kreisen stark verwurzelt. Es gab ja einen, der sich bemüht hat, aber der hatte keine Chance. Das kam dann erst mit dem Shuttle-Programm auf, wo dann die ersten nicht rein Weißen ins All fliegen können.
Wie wurden denn diese vier Leute eigentlich ausgesucht?
Ja, also wir haben, es ist ein ganzes Team, was damals die NASA vorgestellt hatte.
Was heißt damals? Wann wurde das denn angefangen zu planen?
Bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Ungefähr war das letzten November oder?
Wenigstens fünf Jahre ist es gut und gerne her. Und das sind mindestens 20 Astronauten, die dort benannt worden sind, die alle für die Mondmission einkalkuliert sind. Die fliegen aber auch zur internationalen Raumstation. Und so haben wir jetzt den Wiseman, Gregory Wiseman, das ist der Kommandant. Der ist schon auf der Raumstation gewesen. Der ist damals mit Soyuz zur Raumstation geflogen. Und die zwei anderen, Victor Clover und Christina Koch, oder Koch, wie man das in den USA sagt, die haben auch beide jeweils mindestens einen Raumflug, und zwar mit dem SpaceX-Raumschiff zur Raumstation geflogen. Und der vierte an Bord ist der Jeremy Hansen aus Kanada, der erste internationale Astronaut. Das ist auch eine interessante Geschichte. Warum nun ein Kanadier? Mhm. Und das hing höchstwahrscheinlich, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich habe eine Erklärung, weil die Europäer nämlich ziemlich sicher waren, dass sie ihren Mann stellen konnten.
Also unter diesen 20 waren ganz unterschiedliche Leute?
Nee, das sind reine Amerikaner.
Okay.
Ja, so. Und, aber man will ja international zusammenarbeiten und da müssen dann auch von den anderen Leistungen erbracht werden. Und das Interessante ist, die Kanadier oder deren Leistung ist, dass sie für die internationale Raumstation, auch schon für den Space Shuttle, diesen riesigen Greifarm entwickelt haben, den Roboterarm. Und da gibt es dann sogenannte Kompensationsgeschäfte. Ihr baut das und ihr dürft dann das machen. So, und für die mondumlaufende Station, das sogenannte Lunar Gateway, war auch so ein Arm vorgesehen. Und ja, auf der Linie ist anscheinend das entstanden, dass der Kanadier mitfliegen soll. Mittlerweile ist die Trump-Administration und der neue NASA-Chef Isaac Eisman und die haben gesagt, Lunar Gateway wird nicht gebaut. Und das ist das Kuriose, dass Europa schon einige Komponenten an die USA geliefert hat von dieser Raumstation. Und jetzt überlegt man natürlich, was können wir damit machen, wenn wir gar keine Raumstation bauen. Vielleicht setzen wir die dann auf den Mond ein. Ob das so ohne weiteres geht, das haben wir dahingestellt. Ja, und die Europäer haben natürlich im Prinzip auch eine kleine Eintrittskarte für den Mondflug. Vielleicht landet einer von unseren Astronauten, der Alexander Gerst, oder Andreas Maurer, die ja schon mehrmals im All gewesen sind, beziehungsweise auf der Internationalen Raumstation gewesen sind. Und die machen eine Ausbildung auch für die Mondlandung. Wir haben ja in Köln extra so ein großes Mondsimulationszentrum, okay, also eine Mondoberfläche auf der Erde, nur die Schwerkraft fehlt. Und die nicht vorhandene Schwerkraft fehlt. Und das wird dort reichlich simuliert und dann hat man gute Hoffnung, dass wir so ein Plätzchen ergattern können. Der Hintergrund ist der, dass Europa das Antriebs- und Versorgungsteil für das Orion-Raumschiff liefert. Und ja, das hat auch einen historischen Hintergrund. Europa hat für die internationale Raumstation eine Versorgung gebaut. Ein großes Ding, 20 Tonnen schwer, wurde mit der Ariane-Trägerrakete gestartet. Das war der sogenannte ATV. Und nach 6 Flügen wurde mit einmal verkündet, das brauchen wir nicht mehr. Die Amerikaner haben ihre eigenen Versorger. Und die Japaner, die auch so ein Gerät haben, die hat man aber im Spiel gelassen, interessanterweise. Europa war draußen, aber der Versorger hatte ein Antriebsteil. Und das Antriebsteil konnte man dann aus den Erfahrungen heraus weiterentwickeln für dieses Raumschiff, was man dann hinten dran setzte. Ich muss dazu sagen, mich wundert es manchmal, wenn in den Medien so dargestellt wird, naja, die könnten doch auf dem Mond landen. Nee, das können sie nicht. Sie können doch nicht mal in eine Umlaufbahn gehen, weil die Systeme, das Antriebssystem, das gar nicht hergibt. Das sind noch ein paar Kilo mehr Treibstoff notwendig, um das Einbremsen in die Mondumlaufbahn durchzuführen. Mhm. Natürlich gibt es noch ein paar bahnmechanische Tricks, die man anwenden könnte, aber das wäre dann mehr zeitaufwendig. Wäre auch nicht das Problem. Wir haben ja Solarzellen am Raumschiff, das war bei Apollo nicht der Fall, sodass wir also auch etwas länger dort bleiben können. Ja, die Überlegung, warum das so ist, hängt ganz einfach damit zusammen, dass man gesagt hat, der Lander wird so groß gebaut, dass der alle Dinge übernehmen kann, was das Einschießen in die Umlaufbahn angeht. Also man koppelt miteinander und dann wird das Ding eingeschossen. Dann sind beide Systeme in der Mondumlaufbahn und dann kann der Lander sich abtrennen und geht dann runter und kommt dann wieder und dann fliegen wir zurück. So, das war mal so die Überlegung. Und ja, ich weiß nicht, ob man vielleicht denkt, das Gerät weiterzuentwickeln. Es gab ja noch die andere Überlegung mit dem Lunar Gateway. Was ja nun offensichtlich nicht kommt, sollte ja ein Pendelverkehr zwischen der Raumstation und der Oberfläche. Denn man will ja von der wissenschaftlichen Seite nicht nur an einer Stelle runtergehen und dort was sammeln und beobachten, sondern wollte an den unterschiedlichsten Stellen, vor allen Dingen an Nord- und Südpol, weil es dort ja Wassereis gibt. Das haben unbemannte Sonden schon ermittelt. Und der Hintergrund ist der, wenn man das tatsächlich findet, wäre das natürlich eine schöne Sache, um erstmal die Mondstation, die bemannte Mondstation zu versorgen. Man kann also ja mit dem Wassereis Wasserstoff herstellen, Sauerstoff herstellen und natürlich Wasserstoff. Und dann hat man schon wieder eine Energiequelle, die man nutzen kann, um Treibstoff, Wasserstoff und Sauerstoff als Treibstoff herzustellen. Und mit denen könnte man dann woanders hinfliegen.
Woanders hinfliegen. Ja. Wir waren gestartet gerade bei den vier Leuten, die da jetzt an Bord sind. Du hast schon vorher gesagt, es ist vor allem sind sie dort, weil das halt ein Testflug ist und da später dann auch Menschen drin sein sollen, die dann noch andere Dinge tun am und auf dem Mond. Was machen die jetzt den ganzen Tag? Also wenn man sie jetzt aus technischer Sicht gar nicht unbedingt bräuchte, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, erstens mal, es hat ja schon eine Generalprobe gegeben. Und da waren aber noch nicht mal die Lebenserhaltungssysteme drin. Jetzt kann das alles auf Herz und Nieren geprüft werden. Man hat ja gesehen, Menschen sind an Bord, die haben einen Stoffwechselprozess zu absolvieren. Oh, mit der Toilette gibt es Probleme. Da muss man also jetzt das Augenmerk da einrichten. Dann haben die natürlich auch ein ganzes Forschungsprogramm. Wir haben jetzt bei der Mondumfliegung eine Sonnenfinsternis zum Beispiel, das Raumschiff hat sich so bewegt, dass die Sonne abgedunkelt wurde. Da konnte die Corona zum Beispiel beobachtet werden. Ja, man hat die Oberfläche beobachtet. Was ich sehr interessant finde, ist, wie die das überhaupt hingekriegt haben, so schnell auf der Mondrückseite, wo es ja wirklich wimmelt mit Kratern, dass man zwei neue Krater gefunden hatte, die bis dahin unbekannt waren. Und der eine davon soll benannt werden, es war jedenfalls ein Vorschlag der Astronauten, nach Weismanns Frau, weil die vor zwei Jahren, glaube ich wohl, naja, also vor ein paar Jahren ist die gestorben, ich weiß nicht, ob es jetzt zwei Jahre her ist. Ja, und in Andenken daran sollte das geschehen. Das können die aber nicht einfach beschließen, das ist ein Vorschlag und da muss dann die Astronomische Föderation darüber entscheiden, ob das dann so umgesetzt wird. Das wäre ein schöner Zug, muss man sagen. Denn es ist ja auch nicht einfach für ihn gewesen, wenn die Frau stirbt, weiter in diesem Programm zu bleiben und das umzusetzen. Das erfordert einen ganzen Menschen. Und wenn du nebenbei noch solche Probleme hast, das ist schon nicht einfach.
Auf jeden Fall. Bevor wir gleich nochmal eine schnelle Musik machen, um dann zum Ende zu kommen, noch eine Frage, die jetzt wahrscheinlich viel zu groß ist für eine letzte Frage vor der Musik. Du hast gerade schon gesagt, wer entscheidet eigentlich, wie diese Krater heißen? Ich frage mich, wer entscheidet überhaupt das alles? Es gibt die NASA, es gibt eine internationale Gemeinschaft, es gibt diese privaten Firmen wie SpaceX und so. Wer bezahlt es am Ende eigentlich und wer trifft die Entscheidung? Kannst du in drei Sätzen antworten?
Ja, bezahlen tut es natürlich der Steuerzahler.
Das ist so, ja? Also so, ja. Der amerikanische,
auch US-Amerikaner. Die Privaten sind abhängig davon, dass sie die staatlichen Aufträge kriegen.
Ah ja, okay.
Wie heißt der?
Musk.
Musk, der hat ja nun die Überlegung, dass er mit Starlink die Kohle macht und müllt da unseren Planeten voll. Ich hatte in dem letzten Raumfahrtjournal, hatte mein Gesprächspartner gesagt, weil die Teile wieder zurückkommen, also verglühen. Damit ist das Problem aber nicht beseitigt. Gerade diese Elektronik hat ein Problem. Aber da können wir später irgendwann mal drüber reden.
Auch.
So, Letzten Endes sind sie alle von staatlichen Mitteln abhängig. So ist das nun mal. Und ich bin auch kein Freund davon, dass die Privaten jetzt Bergbau betreiben und das machen und das machen. Und dann kommt ja noch eine Komponente dazu, die überhaupt nicht erwähnt wird, das Militär. Mhm. Und davor gruselt es mich schon ein bisschen, wenn dann wie in Science-Fiction-Filmen irgendwelche schwer bewaffneten Astronauten durch das Umfeld marschieren und dann bei der anderen Nation den Bösewicht suchen. Das ist keine gute Entwicklung. Der Weltraum ist erstmal theoretisch für alle da, ja, und das sollen Staaten aus meiner Sicht betreiben, mhm. weil die auch die Mittel haben und die Verantwortung haben. Und die Staaten sitzen in der UNO. Und das sind die entsprechenden Gremien, die darüber Festlegungen treffen, wie das ist. Es darf also zum Beispiel keine Atombomben im Weltraum stationiert werden. Eines, also Angriffswaffen. Jetzt sind wir schon ein bisschen dabei, das auszuhebeln. So, dann haben wir das Problem, dass auch was Bodenschätze angeht, gibt es Leute, die haben schon Claims um auf den Mond gekauft, weil sie Urkunden, Besitzurkunden kriegen. Mhm. Die so und so viele Quadratkilometer gehören mir, weil es eine Gesetzeslücke gibt. Das ist immer das Schöne, dass es Gesetzeslücken mhm. gibt, weil der Vertrag unter Staaten abgeschlossen worden ist und nicht mit Privatpersonen. Da kommt dann pfiffige Juristen auf, die in die sagen, ja, der Private kann doch sich da ein Stückchen nehmen, ist doch nicht weiter schlimm. Das wird aber keine Relevanz haben, glaube ich. Und wir sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und das Raumschiff, das größte Raumschiff, wir sind ja alles Astronauten und Astronautinnen. Und wir jagen mit 30 Kilometer in der Sekunde um unsere Sonne. Das ist uns nicht bewusst. Und wir bewegen uns in unserer Milchstraße mit einer extrem hohen Geschwindigkeit. Wir reisen also ununterbrochen. Ob wir uns den Schädel einschlagen und uns nicht einschlagen, das interessiert das Universum überhaupt nicht, wenn hier die Lichter ausgehen. Mhm. Deshalb müsste man eigentlich überlegen, wir müssen alle an einen Strang ziehen und für alle Menschen die Lebensbedingungen verbessern. Und dann haben wir auch kein Klimaproblem mehr. Die 8 Milliarden, in ein paar Jahren sind es 10 Milliarden, die brauchen alle Ressourcen. Und das wird irgendwo zu viel. Da kann ein perverser Schädel sich sagen, ja, dann bringen wir sie eben um, dann haben wir sie nicht mehr. Das ist nicht der Weg. Mhm. Und da haben sich früher schon Leute, klug Köpfe, Gedanken drüber gemacht, dass man also hier die Kurve kriegen muss, muss die Lebensbedingungen verbessern und dann werden wir auch weniger. Denn die meisten hier bei uns in Deutschland machen 1, 2 Kinder, wenn man Glück hat. Nur wenige machen mehr. Und das reicht eigentlich. Und wenn das dann überall in der Welt so ist, und das setzt aber voraus, dass die Lebensbedingungen verbessert werden. Ja.
Vom Kleinen ins Große und ins noch Größere und zurück ins Kleine. Wir machen noch eine kleine Pause und dann sammeln wir die wichtigsten Endfragen für den dritten Teil dieses Gesprächs. Ihr seid bei Radio Frei und hört weiterhin ein Gespräch über die bemannte Mondumrundung, über das Raumfahrtgeschehen dieser Tage. Seit knapp einer Woche sind die vier Astronautinnen unterwegs. Detlef, wie doll verfolgst du derzeit, was die da machen und was ist für dich das Spannendste an dieser Mission?
Na, das ist spannend. Spannend war der Start, dass das alles funktioniert, denn das ist der kritischste Moment. Und ja, dass das Raumschiff an sich überhaupt gut funktioniert. Dann war es der Einschießen in die Mondumlaufbahn. Es waren ja zwei Erdumkreisungen und eine in einer relativ niedrigen Umlaufbahn. Dann hat man das Apogeum erhöht bis zu fast 70.000 Kilometer. Und da sage ich gleich noch was dazu. Und dann kam die Genehmigung, dass die Oberstufe nochmal gezündet werden kann. Und dann hat man erst die Reise zum Mond angetreten. Und dann muss ich sagen, ist es die Bahnmechanik, die das geht dann automatisch seinen Weg. Ja, kleine Korrekturen noch durchführen und dann läuft das also von ganz alleine ab, in dem konkreten Fall. Was anderes ist es, wenn ich jetzt mich einschießen müsste am Mond. Da sind dann noch ein paar andere Sachen zu berücksichtigen. Und deshalb kommt die auch praktisch automatisch zurück. Das ist ja das, was bei Apollo 13 durch die Havarie entstanden ist. Die konnten ja nicht mehr das Haupttriebwerk benutzen und haben sich dann auf einer Bahn bewegt, die sie automatisch durch die Schwerkraft des Mondes wieder zurück zur Erde führte. Und das hat ja damals auch sehr gut funktioniert, mussten allerdings mit der Mondfähre ein paar kleine Korrekturen vornehmen, was nicht ganz einfach war. Und das hat alles damals geklappt und alle drei haben es überlebt. Und hier ist das im Prinzip so ähnlich. Und natürlich ist es dann nochmal besonders spannend für alle Beteiligten, nämlich der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Die erfolgt ja mit einer extrem hohen Geschwindigkeit, ich glaube wohl mit 11 Kilometer in der Sekunde etwa. Und das muss natürlich abgebremst werden. Da hat man ja den Hitzeschild und das ist eben genau der Knackpunkt bei dem Raumschiff, der Hitzeschild, weil man festgestellt hat, dass der bei den Testflügen nicht ganz so okay gewesen ist hinterher. So, und die Zeit grundsätzlich konstruktiv das zu verändern, war auch nicht gegeben. Man hat sich mehrmals zusammengesetzt und hat Tests gemacht und hat überprüft, kann man das so machen, kann man das machen. Man hat auch die Eintrittswinkel etwas verändert und ja, man hofft, dass das alles klappt. Das ist ein Unterschied. Apollo hat einen Durchmesser gehabt, das Apollo-Raumschiff von 3,80 Meter.
Ach, so schmal sind die.
Ja, 3,80 Meter, das ist
ja. Ja, aber irgendwie stelle ich mir das alles größer vor.
Nein, das ist nicht größer. Und das Raumschiff hat einen Durchmesser von 5 Metern. Das ist also doch ein ganz schönes Stück größer. Und ja, ich hoffe, dass das alles klappt, dass die das sehr gut überstehen. Das wird nochmal ein sehr, sehr spannender Moment.
Das landet im Meer, habe ich gelesen, ja, wieder, ne?
Im Pazifik.
Und ist das dann kaputt?
Nö.
Nee, das kann man also.
Also das wird ja dann getrennt, der Antriebsteil bzw. der technische Teil, der aus Europa kommt, der wird abgetrennt, der verglüht dann. Und das Raumschiff, wo die vier Personen drinnen sitzen, das geht dann an den Fallschirm nieder. Ja.
Ist das gefährlich irgendwie für die Besatzung?
Ja. Wenn der Schild nicht in der richtigen Position bist, wird es verdammt heiß. Die können also verbrennen.
Okay.
Und wenn aus irgendeinem technischen Defekt das verkehrt rum eintaucht, dann verglühen sie wie eine Sternschnuppe. Ja, also das ist natürlich sehr gefährlich.
Weil so ein Testflug für die ganzen Maschinen und Apparaturen ist ja schön und gut. Die Toilette, ja, dann haben sie es repariert. Aber wenn nachher quasi die Menschen die Opfer wären, wäre das ja ein bisschen.
Das wäre eine Katastrophe.
Ja.
Ja. Und da gibt es dann mächtig Ärger. Ja. Und wir haben ja schon, bei den Amerikanern sind es direkt im Programm drei Katastrophen gewesen. Das war Apollo, wo nicht so viel drüber mehr geredet wird. Das sollte der erste Testflug in der Erdumlaufbahn sein. Damals sind die drei Astronauten weit. Das war der erste Amerikaner, der im Weltraum ausgestiegen ist. Grissom, ein sehr angenehmer Mensch, der den ballistischen Flug gemacht hat und auch schon einmal fast umgekommen wäre beim ballistischen Flug, weil als das Raumschiff landete, und da ist er sogar angefeindet worden, sollte er eigentlich drinnen sitzen bleiben und er sollte mit dem Hubschrauber Seil drum und sollte komplett abtransportiert werden. So, und dann hatte er sich aber, so wie er sagt, die Luke wurde weggesprengt, die eigentlich nicht hätte weggesprengt werden sollen, und aus dem Wasser war, kam natürlich Wasser rein. Und er hatte sich schon etwas Luft gemacht und hatte die Halsmanschette geöffnet, sodass also dann sich bei der sinkenden Kapsel, sieht man ja im Film auch, wie der Hubschrauberpilot immer versucht, das Ding zu retten, aber er konnte es nicht retten, weil es immer schwerer wurde. So, und dann hat er sich aus der Luke heraus manövriert, ausgequält regelrecht ins Wasser rein. Jetzt kam das Wasser in die Manschette rein, in den Raumanzug und zog sich voll und zog ihn runter. Und da hat er im letzten Moment noch die Leine ergriffen und konnte dadurch gerettet werden. Und dann gab es dann noch Leute, die dann ihm den Vorwurf gemacht haben, naja, ob das so stimmt, was du da erzählt hast, dass das aus heiterem Himmel mit einmal rausgegangen ist. Aber damals gab es wirklich sehr kuriose Sachen. Und ja, das sieht man schon alleine, wie problematisch sowas sein kann. Wie gesagt, Christen und Chefi, das war der Neuling, der dabei verbrannt ist. Auch durch einen dummen Zufall, das war nicht der Start, sondern eine Simulation. Und die atmeten damals reinen Sauerstoff. Und reiner Sauerstoff, wenn es da zu einem Funken kommt, gibt es ein Feuer. Und die verbrannten praktisch drin. Und dann die zwei Raumflüge, die Challenger-Katastrophe, die haben ja fast alle noch eben Kopf, wo die Raumfähre explodiert ist, kurz nach dem Start, nach 78 Sekunden. Und die Columbia-Katastrophe, wo die schon beim Rückflug waren und in der Erdatmosphäre. Und man war sich, obwohl es Leute gegeben hat, die haben gewarnt, aber man war der Meinung, das ist alles in Ordnung. Und dann war eben nicht alles in Ordnung, dann waren Hitzekacheln beschädigt. Und das drang dann das Plasma ein in das Innere, schmolz auf und hat dann die ganze Raumfähre zum Verglühen gebracht. Ja, also man sieht, es ist ein gefährliches Ding.
Es ist gefährlich. Wir hoffen, dass es diesmal die Landung so läuft, wie sie geplant ist und die vier wieder gut auf der Erde ankommen. Wann? Am 11. April, hast du gesagt?
Ja, kommst zurück? Am 11.
Am 11.
Gegen Mitternacht.
Wir müssen jetzt, ich muss ein bisschen Druck machen, denn die Zeit schreitet voran. Wir wollen noch hinweisen auf eine Veranstaltung und einen Jahrestag, der sich jetzt auch in den nächsten Tagen, ich habe nicht gerechnet, zum wievielsten Mal?
Das ist weg.
1961.
65 Jahre.
65 Jahre. Juri Gagarin, der erste Mensch im All. Ist eigentlich noch viel krasser als ein Mondflug, oder?
Wenn man es zum ersten Mal macht.
Ja, genau.
Weil die Wissenschaft sich auch gestritten hat, durch die Schwerelosigkeit kommt da nicht der Kreislauf zum Erliegen und so weiter. Das war schon sehr interessant, obwohl man ja Tierversuche gemacht hat, Amerikaner Affen, die Russen Hunde. Ja, wie gesagt, am 12. April ist er ins All geflogen zum ersten Mal und da gibt es im Rathaus eine Veranstaltung im Festsaal und zwar am 11. April ab 10 Uhr. Da gibt es einen Vortrag von einem Tassilo Römisch, der wie ich auch im Verein der Raumfahrtausstellung Morgenröde-Rautenkranz mit ist, aber der hat auch ein eigenes Raumfahrtmuseum, was aber jetzt eher aufgibt, weil er auch in die Jahre gekommen ist. Und der hält da einen Vortrag über den ersten bemannten Raumflug und dann gibt es auch noch ein kulturelles Programm, wo ein Chor auftritt und ein paar schöne Liedchen singt. Und dann, wer noch Zeit hat, kann dann noch mit zum Gagarin-Denkmal gehen und dann noch mal ein paar Blümchen niederlegen.
Du wirst wahrscheinlich da sein.
Ich bin da.
Du bist auch da in deiner nächsten Sendung. Immer am ersten Sonntag im Monat läuft das Raumfahrtjournal hier bei Radio Frei. Und du wirst wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe, die ist noch 3 Wochen hin, auch auf die Mondumrundung zurückblicken.
Das werde ich machen und höchstwahrscheinlich werde ich dann die Fragen stellen.
Detlef, ich danke dir, dass du hier warst. Ja, und ich habe schon gedacht, das nächste Mal ist dann hier diese, wie hast du es genannt, der Müll im Weltraum, vielleicht mal unser Thema von dem Herrn Musk. die vielen blinkenden Lichter.
Oh ja, ja.
Danke dir, bis bald.
Noch tschüss, danke.
Basige Musik von Martin Kuhlstedt hier zum Ende dieser Sendung. Das war unterdessen für Dienstag, den 7. April. Ich hoffe, es war für euch das eine oder andere Interessante dabei. Morgen steht an dieser Stelle Uli für euch und sie spricht unter anderem mit den Studis gegen Rechts Erfurt. Und es gibt so ein bisschen einen zweiten Teil zum Thema NIUS, das Radio im DAB. Vor einigen Wochen war das schon mal Thema und morgen auch. Ich stehe in 2 Wochen wieder hier und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ahoi. Thank you.